Ja, einen wunderschönen und gesegneten guten Morgen. Eigentlich komme ich immer im Doppelpack, aber wie gesagt, das hat sich ganz anders ergeben jetzt. Es war eigentlich gar nichts so Umwerfendes. Waldemar kam aus Aserbaidschan zurück, nachdem wir kurz 2 Wochen davor aus Afrika zurückkamen und waren auch in Guatemala. Er braucht das. Ich muss. Und dann war er da schon kaputt und müde. Aber das ist nur normal, wenn er dann kommt. Dann ist er erst mal platt, ne? Und ruht sich dann eben auf dem Sofa aus oder im Bett. Aber von Aserbaidschan kam er zurück und er sagte, es ist so komisch, mein Blutzucker ist immer unten, unten, unten. Und ich kriege ihn irgendwie nicht hoch. Naja, dann habe ich gedacht, als alte Krankenschwester, das kriege ich in den Griff. Aber irgendwie habe ich nicht gescheckt, dass sein Sensor gar nicht in Ordnung war. Wir haben uns nach dem Gerät gerichtet und er hat dann immer was Süßes und wir haben gar nicht gemerkt, dass er total oben war. Und als es dann irgendwann nicht ging, dann habe ich einen Krankenwagen angeholt, war morgens um 5 Uhr. Sie haben ihn ins Krankenhaus gebracht und das war wirklich Gottes Gnade. Der Blutzucker war sofort wieder gut, nachdem er dann gespritzt war, hatte, das haben wir zu Hause noch gemacht. Aber die fangen ja dann an zu untersuchen und haben irgendwie was festgestellt am Herzen. Er hat ja schon 5 Bypässe und dann haben sie ihn den nächsten Tag nach Bad Nauheim in die Herzklinik. Da hat er die Bypässe damals bekommen, dahin überwiesen. Ja, die können ja mal da reingucken, ne, so Herzkatheter und naja, und das hat alles uns nicht aufgeregt. Das sind so normale Untersuchungen. Ich hatte auch schon mal sowas. Und naja. Und dann war das genau während der Besuchszeit, haben sie ihn weggenommen und ich saß dann da oben und habe sage und schreibe 3,5 Stunden gewartet, bis der wieder hochkam. Und da machte ich mir natürlich schon ein bisschen Gedanken, aber ich hatte ja auch viel Zeit zum Beten. Und dann kam er hoch, war auch eigentlich ganz frisch und munter und der Arzt kam gleich hinterher und er sagte, ich sage Ihnen was, es war schon ein kleiner Herzinfarkt. 2 Bypässe zu. Es war dringend nötig, dass er ins Krankenhaus kam. Alles durch diesen komischen Blutzucker. Das musste einfach sein, damit er ins Krankenhaus kommt und untersucht wird. Der wäre nie gegangen. Ne? Und ich habe auch nicht gesagt, ich hole Krankenwagen. Ich bin in die Küche ganz heimlich, kommen Sie mal. Und dann war ein bisschen erstaunt, aber da gab es kein Zurück mehr. Und dann haben sie ihm gleich noch 2 Stents gesetzt und wollten ihn einfach noch so 2-3 Tage mal da behalten. Naja, in dem Alter, wenn einer eben nächsten Monat 90 wird, da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Ne? Und so denke ich, ist er da in guter Obhut, aber morgen früh wird er wahrscheinlich entlassen, wenn nichts dazwischen gekommen ist. Aber es ging ihm eigentlich sehr gut. Er lässt ganz herzlich grüßen. Es tut ihm leid, dass ihr Secondhand bekommen müsst hier. Aber ich habe gesagt, weißt du, ich war schon mal in einer Gemeinde, da hat sich der Pastor entschuldigt. Und gesagt, Entschuldigung, da wollte auch der Waldemar predigen und er konnte nicht. Und dann hatte unserem Pavel Sturz gesagt, er sollte gehen. Dann hat der zugesagt, er merkt auch, er hat einen Termin, da haben sie mich geschickt. Da war ich schon third hand. Also, ich bin's gewöhnt. Ja, es ist hier für mich eine ganz neue Gemeinde. Ich weiß gar nicht, wer Waldemar kennt von euch. Ja, einige sehe ich, einige kenne ich. Und ich dachte, das Einzige, was ich unter der Hand habe, ich mache es nicht so gerne, immer seine Bücher verkaufen. Aber wer ihn kennenlernen will, der kann sein Buch bei mir noch kaufen. 5 Euro, ein wunderbares Buch, was man verschenken kann an Menschen, die Jesus kennenlernen sollen. Viele, die sind sich nie so sicher, ne, was man glauben kann und nicht glauben kann. Und das ist so ganz einfach geschrieben. Das ist ein wirklich zeugnishaft, was Menschen verstehen und was auch schon viele Menschen zu Jesus geführt hat. Er trifft immer wieder mal Menschen, wenn wir unterwegs sind, die sagen, weißt du, das Buch hat mich überzeugt. Also wenn ihr jemanden habt, der so unsicher ist noch und ihr möchtet ihn zu Jesus führen und ihr habt vielleicht ein bisschen Hemmungen zu sprechen, dann gebt ihm einfach mal so ein Buch, man kann es auch zum Geburtstag verschenken. Aber gut, Waldemar hat ja diese Mission AVC, Aktionskomitee für verfolgte Christen, vor über 50 Jahren gegründet. Die arbeiten ja in über 60 Ländern und da so viele Projekte entstanden sind, Suppenküchen, Schulen, Kinderheime, Gemeinden vor allen Dingen, also es ging in erster Linie auch Gemeinden zu gründen überall. Ne? So in Russland zum Beispiel sind 150 Gemeinden dadurch entstanden und das sind richtig große Gemeinden. Ich durfte das auch miterleben, dort zu sein. Und dann auch in, jetzt waren wir in Lusaka, das ist Sambia, dort eine große Mission. Die haben sogar eine Uni, die kümmern sich um Tausende von AIDS-Patienten und versorgen die. Ja, und dadurch, dass eben überall Projekte sind, da sind wir auch viel noch unterwegs. Wir werden immer wieder eingeladen, auch auf Konferenzen und ich reise halt immer mit und zu mir möchte ich ein kurzes Zeugnis von mir erzählen, für die, die mich nicht kennen. Es ist ja so anstandsmäßig, muss man das, ne? Wenn man wohin kommt, muss man sich ja mal vorstellen. Also ich heiße Heidi, jetzt Sardatschuk und ich bin in einer christlichen Familie, in einer evangelischen Kirche groß geworden, in der Nähe von Kassel. Wollte immer ganz fromm sein. Ich hatte es wirklich auf dem Herzen. Ich habe viel von Jesus gehört. Ich wollte wirklich Jesus nachfolgen. Aber keiner konnte mir wirklich helfen, wie ich wachse im Glauben. Und irgendwann war ich dann an einem Punkt, habe ich gedacht, ja, stimmt das alles? Ich wollte Gott erleben, ich wollte ihn erleben und ein Pastor hat gesagt, Wunder gibt es nicht mehr, weil keiner mehr glaubt. Und da habe ich gedacht, da möchte ich doch glauben, ich möchte Wunder erleben. Nur heute denke ich darüber schon ein bisschen anders. Es geht nicht um die großen Wunder, die wir immer vor Augen haben. Gott hat in meinem Leben so viel Wunder getan, die ich nicht sah, die mich betrafen, andere betrafen. So wie auch jetzt mit Waldemar. Das ist ein Wunder für mich, dass ich den Mut hatte, den Krankenwagen zu holen und ab ins Krankenhaus. Dass Gott so gewirkt hat, das sind alles Wunder. Und jedenfalls als junges Mädchen, als Kind wollte ich Gott sehen. Und da das dann irgendwie alles so an mir vorbeigegangen ist und niemand mir helfen konnte, gut, dann habe ich es abgelegt und hab mein bisschen Glauben sozusagen verloren. Ich dachte, da ist nicht viel hinter. Und habe dann einen Moslem geheiratet, bin mit ihm in den Irak gegangen und habe dort 20 Jahre gelebt. Und die ersten 10 Jahre, wir haben dann auch 2 Söhne bekommen. Die ersten 2 Jahre habe ich ja dann ohne Jesus gelebt. Ich hatte einfach, kann ich sagen, so Jesus verloren. Mir fehlte die Wahrheit. Aber ich hatte keinen Frieden. Ich hatte einfach keinen Frieden und ich wusste nicht, Herr, wo kriege ich Frieden her? Wo ist Gott? Ich habe wirklich gesucht, aber die Bibel sagt uns ja, wer sucht, wird finden. Zumindest kann ich sagen, Gott hat mich gefunden. Jesus hat mich gefunden in der Stadt Ninive, wo der Jona hingehen sollte und er hat gedacht, nee, besser nicht, da gehe ich doch nicht hin. Und ich hätte gar nicht erst gehen sollen. Ich hatte ja keinen Auftrag, dorthin zu gehen, aber ich bin gegangen. Ja, wir machen alle Fehler im Leben. Auch die Propheten machen Fehler. Aber ich bin Gott dankbar, dass er das alles zugelassen hat und dass ich dort Jesus kennenlernen durfte. Und das war so etwas Wunderbares. Und diese Bekannte von mir war einmal eine deutsche Freundin und eine Amerikanerin. Die haben gesagt, ja, du brauchst Jesus. Und ich habe gedacht, ich habe doch Jesus. Ich war immer in der evangelischen Kirche, ich kenne die Bibel. Nicht ganz so gut, aber doch immerhin so einiges. Und dann haben sie gesagt, nein, du kennst Jesus nicht. Du musst Jesus in dein Herz aufnehmen. Jesus, du musst dich identifizieren mit ihm. Du musst eins werden. Und das ist ja auch, was die Bibel uns immer wieder lehrt. Wir müssen eins werden mit ihm. Zusammenwachsen. Vorher im Lied haben wir auch gesungen, Herr, dass wir dich erkennen, und du hast es angesprochen, ist so wichtig. Mein Auge muss ihn erkennen. Auch der Hiob hat gesagt, ich habe von dir nur vom Hörensagen vernommen. Und das konnte ich auch sagen. Vom Hörensagen, ja, habe ich immer von Jesus gehört. Aber dann hat mein Auge, mein geistliches Auge ihn gesehen. Und das hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Und diese Freundin hat dann noch gesagt, ja, und dann brauchst du mal einen Heiligen Geist. Und das ist die Kraft von oben. Ich hatte gar keine Ahnung, was das ist. Ich habe nur in unserer evangelischen Kirche immer laut mitgesungen, komm, Heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Gläubigen. Ich frage mich, ob die anderen wussten, was der Heilige Geist ist. Ich wusste es nicht. Aber ich habe gesagt, Herr, was immer es ist, ich will es haben. Und ich habe einfach einen Neuanfang gemacht mit Jesus. Ich habe gesagt, es ist mir alle egal, ich muss die Wahrheit haben. Ich brauche dich. Und bitte gib mir die Kraft, damit ich nicht wieder abfalle. Und Gott hat sie mir gegeben. Und das war nochmal eine Neuentwicklung, obwohl die gleich 4 Wochen nach meiner Bekehrung kam in meinem Leben. Ich dachte, ich könnte die ganze Welt verändern. Die ganze Welt wollte ich evangelisieren. Aber in so einem islamischen Land, da muss man ganz schön vorsichtig sein. Ich musste schon bei meinem Mann vorsichtig sein. Und wie er das dann erfahren hat, hat er gesagt, die Kinder wirst du nicht im christlichen Glauben erziehen. Die Kinder bleiben, wie sie sind. Aber ich war schon schneller gewesen, denn als ich Jesus kennenlernte, wusste ich gleich, ich muss meine Kinder evangelisieren. Meine Kinder müssen Jesus kennenlernen. Und die hatten ihr Herz schon Jesus gegeben. Und so musste ich gar nicht mal lügen. Ich konnte sagen, ja, ich lasse sie, wie sie sind, denn sie waren ja schon Christen. Ja, und dann hat sich so ergeben, Krieg dort, das will ich gar nicht alles jetzt so erzählen, das weiß vielleicht noch jeder mit Saddam Hussein, es waren schlimme Zeiten. Die Leute hatten alle Angst, auch mein Mann hat Angst gehabt. Und dann hat er gesagt, wenn wir eine Möglichkeit kriegen, wieder raus aus dem Land, gehen wir wieder nach Deutschland. Und dann tatsächlich gingen mal die Grenzen auf und wir konnten raus. Das war auch ein Wunder, denn keiner meiner Söhne sollte rauskommen. Und er ist gegangen zur Behörde und die haben gesagt, nein. Der Offizier da, der war so hart zu ihm und hat gesagt, der Älteste schon gar nicht, der kriegt keinen, der darf nicht mehr raus, der muss dann in die Armee. Und wir wollten das vermeiden. Ne? Und dann hat er durch einen Bekannten, der hat gesagt, geh doch noch mal hin und frag noch mal. Und wenn er wieder Nein sagt, dann versuche ich mal von der anderen Seite irgendwie Beziehung. Und dann ist er wieder hin und an dem morgens war Sonntag, habe ich meine Gemeinde in Kassel angerufen und habe gesagt, könnt ihr bitte beten, es entscheidet sich heute Morgen, ob wir das Land verlassen können, ob meine Kinder Pässe bekommen oder nicht. Und dann haben wir alle, die haben gebetet und wir waren eine Handvoll Christen im Irak, wir haben gebetet. Und mittags kamen sie freudig nach Hause. Wir kriegen Pässe, wir haben die Pässe schon, wir sind sofort zum Amt. Ich sage, ja, wie ist es denn diesmal gewesen? Dann hat mein Mann erzählt, sagte, stell dir das vor, ich begreife das überhaupt nicht. Dieser Beamte saß wieder da, sagt, wie der mich nur gesehen hat, hat er schon losgebrüllt. Und hat gesagt, Du brauchst gar nicht kommen, nichts, nichts, nichts. Du bekommst es nicht. Und sagt, und dann kommt die Treppe runter jemand in Zivil. Und er sagt, was ist denn hier los? Ja, so und so, die wollen, der will reisen mit seinem, denn wir durften ja nicht sagen ausreisen, aber wenigstens mal Urlaub. Ne? Die wollen da nach Deutschland und so weiter. Und der steht schon auf der Liste hier für Armee. Und dann hat er gesagt, ja, wo steht er denn? Hat einen Kugelschreiber genommen, hat den Namen ausgestrichen und hat gesagt, du steht da nicht mehr drauf, jetzt lass ich. Das muss man sich mal überlegen. Mein Mann hat gesagt, ich konnte das gar nicht einordnen. Aber so ist Gott. Wenn Gott was vorhat, zieht er das durch. Und wie oft fragen wir uns ja auch, Gott, wie soll denn das nur mal alles gehen und Situationen total verfahren? Ne? Aber Gott kann, gar kein Problem. Nun, dann sind wir nach Deutschland. Leider war es dann so, dass mein Mann sehr unsicher war. Er wollte wieder zurück in Irak. Was ich wusste nicht, warum. Und er ist tatsächlich wieder zurück und ich habe ihn nie mehr gesehen. Nach 3 Monaten ist ein Brief rausgekommen. Es war ja ein Embargo dort über Irak und es ging nichts und nichts. Und dann schrieb er, ich habe geheiratet, du brauchst nicht mehr auf dich warten, freu dich, du hast ja deine Kinder. Das kam aus heiterem Himmel. Ich hätte das meinem Mann nie zugetraut, es war ein guter Mann. Aber er hatte sich in eine Frau verliebt und er war vollkommen auf die Frau fixiert. Er hat sie dann geheiratet, vorige Woche ist er verstorben. So lange hat er noch gelebt und ich habe 45 Jahre für meinen Mann gebetet. Das ist eine lange Zeit, für jemanden zu beten. Aber ich habe gesagt, Herr, ich werde nicht aufhören, für ihn zu beten. Mir ist einfach wichtig, dass er gerettet wird. Und er hatte auch das Evangelium gehört von mir, von meinem jüngsten Sohn, der ihm auch, ich weiß es nicht, ich kann jetzt nur einen Schlussstrich ziehen. So bin ich in Deutschland geblieben, habe wieder gearbeitet. Meine Kinder wurden älter und dann haben sie geheiratet. Und ich hatte Gott damals dort in Ninive das Versprechen gegeben, wo immer du mich hinschickst, um was du willst von mir, ich gehe und ich tue. Ja, und ich wusste schon, ich werde in die Mission gehen. Und dann habe ich gesagt, okay Herr, jetzt habe ich keine Ausrede mehr. Die Kinder, die sind selbstständig. Ich kann gehen, hier bin ich. Und mein Herz schlug für Nordindien. Und so bin ich dann für 15 Jahre dort in die Mission gegangen. Und da sind einige Projekte entstanden, 2 große Schulen. Die eine wird jetzt 35 Jahre alt, die andere hat wahrscheinlich in 3 Jahren oder 2 Jahren dann auch das große Fest, ne, des Bestehens über 25 Jahre. Ja, und ein Altenheim ist entstanden und viele kleine andere Projekte. Ein kleines Kinderheim hatten so um die 30 Kinder drin. Und die Schulen, die haben heute über 250, um die 250, 300 Kinder. Die werden alle in Englisch unterrichtet gleich. Und diese Schulen sind ganz oben im Gebirge, ganz abseits, wo überhaupt keiner so groß hinkommt. Es gab nur eine ganz schlechte Straße, also es war schon wirklich abenteuermäßig, um dahin zu kommen. Alles durch Urwald und dann da hoch ins Gebirge. Ich bin dann da alle halbe Jahr am Anfang, später jedes Jahr einmal hin, um zu gucken, wie das alles läuft. Und es ist wunderbar gewachsen. Unsere Lehrer sind alles Christen, die haben morgens ihre Andachten. Die Kinder haben sich bekehrt und das Evangelium ist natürlich auch in die Häuser gegangen. Die Menschen sind Animisten dort oben. Es gab zwar 2 Gemeinden, schon die Baptisten und die Presbyterianer, damit ich es nicht verkehrt sage, Presbyterianische Gemeinde. und auch eine kleine katholische, aber die durften nicht im Dorf sein, weil die Leute haben sie rausgeschmissen, die wollten keine Christen haben. Heute sind wir voll im Dorf drin, ne? Und die Menschen denken ganz anders. Und da hat Gott so wunderbar gewirkt über diese Jahre. Und ich bin auch jetzt dankbar, dass, als ich letztens dort war, man trifft unterwegs mal alte Schüler, die ich schon gar nicht mehr erkenne, aber die kennen mich noch. Hallo Tante, sagen sie dann, und wie geht, oder Miss, und wie sie das nennen in den Schulen. Und dann sage ich, wer seid ihr denn? Ja, ich bin doch dein erster Schüler gewesen, da war ich so klein, ne? Und erste Schulklasse, und jetzt sind sie groß. Vor 2 Jahren war ich dort, mal für ganz kurz. Und dann, das war vor einem Jahr, und musste ich mir natürlich Auto mieten, weil ich habe ja gar kein Auto mehr. Ich bin ja jetzt auch schon, ich glaube, 7 Jahre wieder in Deutschland. Und dann hatten wir noch einen Autoschaden. Und da sagt jemand, das war so ein kleines Bergdorf, so bevor... Ja, 30 Kilometer bevor unserem Ziel, ne? Aber das einzige Dörfli, was da überhaupt ein paar Geschäfte hat und wo auch eine Werkstatt war. Und dann sagt einer, oh, ich weiß einen sehr guten Mechaniker. Und der gute Mechaniker kam, und es waren Schüler aus unserer Schule. Und das freut einen, wenn man sieht, was aus diesen Kindern geworden ist. Und nicht nur, dass sie Berufe jetzt erlernt haben und dass sich ihr Leben verändert hat, sondern dass sie Jesus mitgenommen haben. Ja, wie 2, die sagten dann, ja, wir sind jetzt da und da in diesem Staat in der Schule. Und ich sage, was habt ihr denn mit Jesus gemacht? Den haben wir mitgenommen, sagt der eine. Wir sind da im Gebetskreis und wir haben uns eine Gemeinde gesucht. Preist dem Herrn, dass die stark werden. Da kann man nur immer für beten. Ja, soweit mal dazu. Ich musste ja dann irgendwann auch zurück. Ich kam in Rente, alles lief bestens. Und dann dachte ich, naja, ich mache jetzt mal so ein bisschen ruhiger, ne, wenn man Rentner wird. Ich habe zwar Einsätze für AVC schon noch gemacht, evangelistische Einsätze. Ich war noch mal im Nordirak unter den Kurden, habe ich dort wirken können. Das war auch sehr gut. Oder in Thessaloniki, da waren so viele Flüchtlinge. Mit denen konnte ich dann auch Arabisch sprechen, obwohl ich vieles vergessen habe. Aber es ging ganz gut und die freuten sich, dass sie jemanden fanden, der sie in ihrer Sprache ansprechen kann. Naja, so sind so einige Einsätze gewesen. Dann starb auch meine Mutter, die ich gepflegt habe. Und vom Pastor Waldemar war die Frau gestorben. Und das war schlimm für ihn. Da hat er sehr, sehr gelitten. Über ein Jahr. Und dann irgendwann hat er den Mut gehabt, mich zu fragen, mir einen Antrag zu machen. Ihr wisst ja, wie das geht, ne? So, wenn. Er hat gesagt, meinst du nicht, es wäre schön, wenn wir zusammenkommen? Ich kann nicht allein sein. Du bist doch auch allein. Nur mir ist das nicht schwer gefallen. Ich war so viele Jahre allein. Und auf jeden Fall habe ich ja gesagt. Und so sind wir jetzt genau 6 Jahre zusammen. Wir haben geheiratet, ich wohne bei ihm und wir machen jetzt diese ganzen Reisen. Er hat zwar am Anfang gesagt, ja, ich weiß ja, ich muss ein bisschen kürzer treten, ich will nicht mehr so viel. Aber wie er plötzlich gemerkt hat, er hat eine starke Frau an der Seite, noch mehr. Können wir da noch hinreisen und da, also ich muss immer bremsen und dann so mal ein bisschen beleidigt. Naja, also so ist das. So sind wir jetzt zusammen und wir machen Dienste zusammen und ich danke auch Gott, dass er trotz seiner 90 Jahre das noch schafft. Dann hoffe ich, dass wir einen guten Geburtstag feiern können nächsten Monat und dass Gott das auch noch segnet. So, und jetzt wollen wir mal zum Wort kommen. Und bevor das Wort fließt, muss ich mich ja auch erstmal... Ich habe einfach mal so was ganz Einfaches heute Morgen rausgenommen. Ich hatte ja auch nicht viel Zeit, mich noch vorzubereiten. Aber ich dachte, es passt dann auch zu meinem Zeugnis. Und zwar geht es da Matthäus 14, um die Speisung der 5000. Da heißt es, ich lese das Ganze erst mal vor und dann werde ich es mal so Stück für Stück rüberbringen, wie ich das so sehe. Als der Herr Jesus hörte, fuhr er von dort weg in einem Boot in eine einsame Gegend. Und als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge. Und sie jammerten ihn und er heilte ihre Kranken. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen, diese Gegend ist öd, die Nacht bricht herein, lass das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich zu essen kaufen. Aber Jesus sprach, es ist nicht nötig, dass sie fortgehen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm, wir haben nichts als 5 Brote und 2 Fische. Und er sprach, bringen Sie mir her. Und er ließ das Volk sich auf dem Gras lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach und gab die Brote den Jüngern. Und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden alle satt. Und sammelten auf, was am Brocken übrig geblieben war, 12 Körbe. Die aber gegessen hatten, waren bei 5000 Mann, ohne Frauen, ohne Kinder. Ich gehe jetzt einfach nochmal zurück. Es heißt, als das Jesus hörte, was hatte er denn gehört? Was hatte er gehört, Jesus? Er hatte diese schlimme Botschaft bekommen, dass man Johannes den Täufer umgebracht hatte. Ja, wir hören auch heute viele schlimme Botschaften und sind so entsetzt. Und da möchte man auch einfach mal irgendwo hin und allein sein. Und man möchte man nichts mehr rundherum um sich hören von der Welt und von dem allen. Und ja, und er wollte auch einfach mal ein bisschen Ruhe haben. Jesus hat mitgefühlt. Jesus hat das so wehgetan, dass die Menschen so gegen Gott waren, dass sie einfach die Wahrheit nicht hören wollten. So ist es ja heute auch bei uns, dass die Menschen die Wahrheit nicht mehr hören wollen. Und so will er einfach mal so, ja, sich ein bisschen zur Ruhe setzen. Aber die Menschen lassen ihm keine Ruhe. Sie kommen hinterher. Sie haben gehört, oh, Jesus ist da und da, irgendwo ein bisschen in die Wüste gegangen. Ganz Wüste war es nicht, es muss ja Gras gewachsen haben. Aber es war, wie die Jünger sagen, doch eine öde Gegend. Es war, gab da nichts. Und so laufen die Menschen ihm nach. Und Jesus war auch nicht allein. Die Jünger waren bei ihm gewesen. Aber er hat sicher gesagt, komm, lasst uns mal ein bisschen Abstand von allem nehmen. Er wollte vielleicht beten, er wollte einfach sich auch vor seinem Vater mal ausweinen. Aber die Menschen ließen ihm keine Ruhe, sie folgten ihm einfach alle nach. Ich wünschte mir ja manchmal, heute wäre es auch so, ne? Wenn die Menschen hörten, wo Jesus ist, würden sie mal alle kommen. Dann wären ja hier die ganzen Stühle voll und dann müsst ihr vielleicht noch anbauen. Aber heute ist es leider nicht mehr so. Aber damals, sie hatten von Jesus schon überall gehört. Das Wort Gottes war überall hingekommen. Und wer vielleicht ihn nicht persönlich hat reden hören, der wusste, da ist was mit ihm. Der predigt so kraftvoll und das sprach sich alles rum. Und vor allen Dingen, was sich rumgesprochen hatte, das war wahrscheinlich noch das eher Wichtigere, dieser kann heilen. Das hat sich natürlich, das spricht sich doch viel schneller rum, wenn jetzt Jesus jemanden heilen würde. Also haben sie die Kranken alle hingebracht, sind alle hinter Jesus her. Und ich weiß nicht, was es meint, Jesus stieg aus. Er war ja nicht im Auto oder war auf keiner Kutsche. Auf jeden Fall, er ist von seinem Plätzchen, wo er beten wollte, wo er Ruhe haben wollte, ausgestiegen und er ist zu den Menschen gekommen. Und er hat sie gesehen und wir lesen ja oft, es hat ihn traurig gemacht, zu sehen, wie die Menschen sind, zu sehen, was sie für Probleme haben, die Krankheiten und die Nöte und so weiter. Und er wollte gern helfen. So sah er die große Menge und wie es heißt hier, und es jammerte ihn. Und er heilte ihre Krankheiten. Wir sollen in Jesu Fußtapfen laufen. Und man muss sich manchmal fragen, was jammert uns eigentlich noch? Was berührt uns noch? Ist es nicht auch schöner? Ich muss sagen, ich bete gern. Und wenn ich morgens so eine Ruhezeit habe, wo ich so richtig alles Jesus sagen kann, das ist was Schönes. Wer lässt sich denn da gerne stören, ne? Manche, die sagen, ich nehme erst gar kein Telefon mit, aber das kann ich im Moment auch nicht machen. Dann denkt man, ja, wenn Waldemar mich anrufen will oder. Also ich habe es dann doch mal dabei. Aber es wäre schon immer schön, man ist mal so ganz für sich allein mit dem Herrn. Man möchte nicht gestört werden. Aber Jesus stieg aus dieser Ruhe. Er ging auf die Menschen zu. Da müssen wir auch noch aufpassen, wenn dann uns jemand vielleicht aus dieser Ruhe reißt, die wir so mit dem Herrn haben, wo wir das Gefühl haben, wir sitzen zu seinen Füßen. Wir legen uns an seine Schulter. Ach, das ist so schön, Matthias. Alles abschalten. Ich mache das gern. Und dann sage ich, Jesus, es ist so schön bei dir. Ich vergesse mal alles. Ich sitze nur mal. Und ich möchte auch zu Jesu Füßen sitzen, um von ihm zu hören. Nicht nur, dass ich immer rede über die Nöte und was alles ist. Ich möchte auf ihn hören. Und so stelle ich mir das auch vor. Er war in dieser Ruhe, aber dann kamen die Menschen. Und er hat nicht gesagt, hört mal zu, kommt morgen wieder. Ich brauche jetzt auch mal Abstand. Ich habe gerade so eine schlimme Nachricht bekommen. Es war ja ein Verwandter von ihm. Er hatte ihn getauft. Er kannte ihn. Und sie hatten ihn umgebracht. Nein, es hat ihn gejammert, wie er die Menschenmassen sah. Das heißt an einer anderen Stelle ja mal, Jesus sah das große Volk, dass sie wie ohne Hirten waren. Wie eine Schafherde ohne Hirten, die wussten nicht wohin. Und das ist heute in dieser Welt ja auch so. Die wissen gar nicht wohin, die sind wie Schafe ohne Hirten. Was kann uns denn heute noch führen und leiten? Es alles besteht auf Lüge, die Menschen können keinen mehr vertrauen. Komischerweise, zu Jesus wollen sie auch nicht kommen. Und so heilt er die Kranken. Und er predigt und das zieht sich und zieht sich bis zum Abend. Ich habe ja früher mal gedacht, wenn ich so an die großen Evangelisten so beobachtet habe, die haben in einer Vollmacht gepredigt. Und ich dachte, wenn die voll Heiligen Geistes sind, dann haben die immer diese Kraft, die können alles weitermachen. Aber ich habe bald gemerkt, das ist nicht so. Ich bin auch manchmal in Indien ans Ende gekommen und saß dann schon fast im Auto und dachte, wie schön, jetzt nur nach Hause, ich brauche mal Ruhe. Und dann kam dann da einer angetrunken zu mir und sagt zu mir, ich habe ein Problem. Ja, sage ich, das Problem kann ich riechen und sehen. Und ich sage, und warum hast du das Problem? Und dann weinte dieser Mann bitterlich. und er sagt, ich möchte das Problem gern loswerden. Meine Familie leidet darunter. Ich würde so gern heiraten. Ich kann gar nicht heiraten, ich bin nur besoffen. Er sagt, und niemand will mich haben im Dorf. Die machen alle einen großen Bogen um mich rum. Und ich muss sagen, mich hat es echt gejammert. Ich denke, er will wirklich. Viele wollen ja gar nicht. Ne? Dieser Mann wollte frei werden. Und hat mich so ein innerlicher, heiliger Zorn gefasst, weil er sagte, können Sie für mich beten, können Sie für mich beten. Und ich habe dann gesagt, im Namen Jesus, ab heute wirst du nichts mehr trinken. Das kam mir einfach so raus. Und dann habe ich ihm die Hände aufgelegt und ich habe gebetet für ihn und meine Mitarbeiterin war noch dabei und wir haben gebetet und gebetet und er hat nichts mehr getrunken. Der hat dann geheiratet und der war wie verändert. Die haben das im Dorf nicht verstehen können, was aus dem geworden war. Er kam dann in unsere kleine Gemeinde, die wir dort im Teegarten hatten, ganz strahlend, ich bin frei, ich bin frei. Ist das nicht herrlich? Und deswegen jammerte es Jesus. Er wusste, die brauchen Hilfe, da kann man nicht vorbeigehen. Und er hat geholfen, wo er konnte. Aber die Jünger waren müde geworden. Die haben gedacht, es reicht ja jetzt auch mal. Ehrlich gesagt, manchmal geht es mir mit meinem Mann auch so. Der überzieht die ganze Zeit, da ist er schon, ach du liebe Zeit, die sagen ihm, so und so viele Minuten darf es dauern und dann sitze ich da und gucke auf die Uhr. Wenn er da nur aufhören würde, wenn er nur aufhören würde. Das darf ich bald sagen zu ihm, ne? Ich sag's euch mal, bitte nicht weiter sagen. Aber dann denke ich, wenn er doch bloß mal Schluss macht, komm auf den Punkt, gib ein paar gute Worte noch und dann Amen, ne? Aber er zieht und zieht Sinn. Und ja, ich bin auch manchmal müde. Ne? Wir predigen auch manchmal 2-3 Mal am Tag. Naja, auf jeden Fall, ich kann mir schon auch die Jünger vorstellen. Die hatten Hunger, einen ganzen Tag in der Hitze. Und Jesus hört gar nicht wieder auf zu predigen und zu heilen. Und dann gehen sie hin und machen ihm einen richtig tollen Vorschlag. Sagen, Jesus, siehst du das nicht, was für eine Öde hier? Die Leute haben Hunger. Die Leute sind müde. Es wird Nacht. Das geht ja schnell im Orient, ne? Da ist ja innerhalb von ein paar Minuten ist dann dunkel. Wenn die Sonne hinten untergeht, ist nicht wie bei uns hier. Ach, da geht es noch bis 9, bis 10 und 11 ist immer noch hell. Nein, das geht innerhalb von Minuten ganz schnell. Und ich kann das schon verstehen, dass sie auch sagen wollten, Jesus, wie sollen die alle nach Hause kommen? Es ist dunkel, die hatten sicher keine Taschenlampen. Und die haben sicher auch nicht vorher gedacht, ach, nehmen wir mal die Stalllaterne mit, es könnte spät werden. Die sind einfach ihm nachgerannt. Und dann machen sie ihm diesen guten Vorschlag, schick sie doch nach Hause. Ob sie wirklich so viel Verständnis hatten für die Leute oder war es ihr Ego, dass sie dachten, wir wollen jetzt mal Ruhe haben? Das weiß man nicht, aber vielleicht war es beides. Und was sagt Jesus? Er sagt, gebt ihnen doch zu essen. Also, ich meine, wenn wir schon die Geschichte lesen, dann muss ich ja auch sagen, bist du ja baff. Wie kann denn Jesus sagen, wenn da 5000 Männer sitzen und wo die vielen Männer waren, da waren mindestens auch noch 2000 Frauen. Und wo Frauen sind, es waren ja israelische Frauen, die hatten alle mal nicht nur ein Kind wie bei uns. Die hatten da eine ganze Kinderschar hinter sich und die mussten sie auch alle mitnehmen. Die konnten sie nicht alle allein zu Hause lassen. Da waren bestimmt 10.000 Menschen, die da gesessen haben. Ich stelle mir das manchmal so vor, ne? Wie das gewesen sein muss. Und dann sagt Jesus, ja, gebt ihnen doch mal zu essen. Also das war schon eine große Herausforderung für die Jünger. Wir, wenn wir Nöte sehen, was machen wir denn? Wir sehen Menschen hungern, wir sehen Menschen haben Probleme. Wir geben Jesus auch bei guten Ratschlägen. Herr, du siehst doch meinen Nachbarn und kannst du da nicht mal eingreifen? Du siehst doch diese Familie und. Oder du siehst im Ausland so viel Not, so viel Elend. Jesus, bitte mach doch mal was. Also wir haben da so eine rege Fantasie, was Gott alle tun könnte, damit es denen besser geht. Wir haben wirklich gute Ratschläge für Jesus. Und ich glaube, Jesus sagt uns auch heute noch oft genug, dann tu doch mal was. Tu mal was. Warum willst du sie wegschicken? Was soll ich machen? Tu du mal was. Und was sagen wir dann? Wir sind genau wie die Jünger, wir haben nichts. Was soll ich machen? Sache des Pastors, des Diakons, das ist Sache des Staates, das ist Sache der, ich weiß nicht, Rote Kreuz kann sich kümmern. Was kann ich machen? Ich habe nichts. Und Jesus fordert immer wieder raus. Das war eine sehr große Herausforderung hier. Und sie sagten, nee, wir haben ja nichts. Aber Jesus lässt sich da nicht so einfach abwimmeln, von wegen, ihr habt nichts. Er hat gesagt, na, guckt doch mal in eure Taschen, irgendwo müsst ihr doch mal ein bisschen Essen haben, irgendeiner wird doch mal was mitgenommen haben. Oder seid ihr so kleingläubig oder wie gesagt, blindäugig, nee, wie gesagt, blauäugig gewesen, dass ihr ohne Essen losgeht. Meine Mutter hat schon immer gesagt, wenn du wohin fährst, immer ein Brot in der Tasche. Und einmal hatte sie so recht, ich habe gesagt, weißt du, zwei Stunden von Kassel bis Hagen brauchen wir doch kein Brot. Die Tante macht uns Mittagessen. Nein, ich mache ein Brot. Und wir saßen im Stau. Siehst du, wie gut, dass wir Brot hatten. Also, ich weiß nicht, ob es da Stau gab, aber die hat nichts mit. Jesus sagt, guckt mal, was ihr habt. Und dann finden sie natürlich hier ganze 5 Brote, 2 Fische. Was ist denn das für 10.000? Ich gehe mal von 10.000 aus. Und Jesus sagt, na, dann gebt's mir mal. Und man weiß nicht, wie lange die Leute gesessen haben. Ich frage mich, ob der Fisch überhaupt noch genießbar war, ob der schon nicht ein bisschen gemuffelt hat. Vielleicht war er gesalzen, dann hat er noch ein paar Stunden länger gehalten. Und das Brot, die dünnen Fladenbrote dort im Orient, wie sie sie machen, die waren doch so hart, da konnte man einem ein Loch mit in den Kopf schmeißen, wie wir es sagen. Also ich stelle mir vor, das war nicht jetzt hier unbedingt noch frische Güteklasse oder wie man das alles nennt. Aber Jesus sagt, gebt mir mal. Und sie geben es ihm. Und sie geben es in die Hände von Jesus. Und er schaut zum Vater und dankt dem Vater für diese 2 Fische und die 5 Brote. Er bricht es, dankt Gott und gibt es den Jüngern. Es war nicht Jesus, der das Brot verteilt hat. Manche denken immer, oh, und dann ist Jesus gegangen, hier, tolle Brotverteilung. Nein, er hat das gebrochene Brot den Jüngern gegeben. So, nun geht mal. Und vorher hat er noch für Ordnung gesorgt. Die mussten sich lagern. An der anderen Stelle in der Bibel steht dann 50 und 50 oder ich weiß es nicht mehr wie. Ordnung. Das müssten wir auch immer, wenn wir mit AVC Güter verteilt haben, irgendwie, da musste Ordnung sein. Muss ja auch manchmal die Polizei noch kommen und die Leute fernhalten und stellt euch dahin, ihr da und so und jeder bekommt was. Und ich könnte mir vorstellen, die Leute wären sonst auch, jeder wollte zuerst was haben. Der eine, die hatten großen Hunger und die anderen vielleicht nicht so groß. Und so lagerten sie alle. Und es war irgendwie so eine Ruhe. Und die warteten einfach, was passiert. Und dann fingen die Jünger an. Es waren ja 12 Jünger. Und wenn sie 12 Gruppen da hatten, dann konnte sich jeder um eine Gruppe kümmern. Und dann brachen sie das Brot. Und komischerweise, es wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr und immer mehr. Ich meine, sich das mal vorzustellen, wie das wohl ausgesehen hat. Ich habe da gar kein richtiges Vorstellungsvermögen für, ne? Aber das Wunder war passiert. Alle waren satt. Und dann noch ein anderes Wunder, das muss man sehen, ich weiß nicht, wie groß die Körbe jetzt waren. 12 Körbe haben sie noch aufgesammelt. Es sollte nichts umkommen. Naja, ich weiß schon, wie die Araber essen und wie die Juden vielleicht damals gegessen haben. Ich weiß, wie sie in Indien essen. Oh, das wird alles gebrochen und dann liegt das und so. Ne? Da kommt viel um manchmal. Aber er hat gesagt, sammelt die Brocken noch auf. Und dann war für jeden Jünger, könnte man sagen, ein Korb mit Brocken. Da waren noch Reste. Ob sie das dann selbst gegessen haben, weiß ich nicht. Aber schon alleine, dass 12 Körbe praktisch für jeden Jünger ein Korb noch übrig war, so viel war es gewesen und hat sich das vermehrt. Also für mich ist das eine wunderbare Geschichte, die ja Tatsache war. Das ist ja mal nicht ein Gleichnis, das war Tatsache. Und ich denke mir, wie machen wir das, wenn wir Jesus sagen, es tut mir leid, ich habe ja nicht. Ihr Lieben, als ich nach Indien ging, habe ich mich gefragt, was habe ich denn? Was habe ich? Ich hatte keine Bibelschule, ich hatte nicht studiert, ich konnte kaum Englisch. Ich habe gesagt, Herr, ich weiß es echt nicht, wie das gehen soll. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich anfange in diesem Riesenland mit diesen Millionen Menschen. Aber ich bin gegangen. Ich habe gesagt, Herr, was ich habe, was ich im Herzen habe und was ich in der Bibel gelesen habe und in Büchern und so weiter und gehört habe, das will ich den Menschen geben. Und das Interessante ist, die Menschen zum Teil können ja gar nicht lesen und schreiben. Da muss man es ganz, ganz einfach machen mit denen. Und dann habe ich denen so ganz simpel, wir saßen dann alle auf der Erde, ne? Die Gemeinden klein, zerbrechlich, das sind ja alles nur so kleine Hüttchen und da hat es reingeregnet beim Gottesdienst, dass sie einen Schirm in der Gemeinde aufsetzen mussten. Und es war alles so primitiv, wie man sich es nicht vorstellen kann. Aber man musste zu diesen Menschen reden. Und wisst ihr, ich war so dankbar, dass ich nicht Theologie studiert hatte. Und kam daher und sagte, ich will euch mal erzählen, was die 666 bedeutet. Das hätten die überhaupt nicht verstanden. Aber die konnten mich verstehen. Ich habe gerne Ackerbau und Viehzucht, ich habe einen Garten, ich wusste, wie man als Farmer lebt, ich wusste, wie man mit Tieren lebt. So wie Jesus Beispiele hatte, ne, so konnte ich auch Beispiele bringen. Jesus hat erzählt vom Weinberg, vom Sämann und da habe ich gedacht, wie gut, dass ich nicht hochstudiert bin und meine, ich muss denen sonst was erzählen. Die einfachsten Dinge und die musste man ihnen ausmalen und das haben sie begriffen. Und da war ich genau richtig am Platz. Und so durfte ich in viele, viele Gemeinden reinarbeiten. Aber ich musste mir auch viel, viel aus der Bibel selber rausholen. Und das war am Anfang schwierig. Und dann auch mit dem Englisch. Da hatte ich eine Mitarbeiterin, die konnte fast gar nicht Englisch. Der habe ich dann noch beigebracht, aber durch vieles Lesen und Lesen und Lesen. Und da ich in Englisch auch predigen musste, weil ich keine andere Sprache kannte von dort, ging das wunderbar. Und dann habe ich manchmal gesagt, habt ihr mich verstanden? Ja, preis dem Herrn. Mehr wollte ich doch nicht. Ich musste doch nicht über Politik reden, über anderes. Hauptsache, diese einfachen Leute verstanden mich. Und so sind Gebetskreise entstanden mit den Frauen. Ich habe mich am meisten um die Frauen gekümmert. Ja, ein Kinderheim, da hatten wir dann Angestellte. Natürlich war ich viel dort und habe auch mit den Kindern vieles gemacht. Und ja, bis heute schreiben die, hallo Mami, wie geht's? Ne? Teilweise verheiratet oder Berufe erlernt. Aber Frauen lagen mir sehr auf dem Herzen und ich wollte die Frauen im Glauben ermutigen, dass sie nicht in ihrer Küche da bleiben und denken, ja, das müssen alles nur die Männer machen. Ich gehöre sicher nicht zu Frauen, ich hätte mir nicht anmaßen wollen, ich bin Pastorin oder ich will es werden oder. Mir ging es nur darum, dass die Frauen erkennen, wer sie in Gott sind und dass Gott sie auch gebrauchen will. Da könnte man jetzt auch eine ganze Predigt vormachen, aber ihr wisst das ja schon. Gott liebt auch die Frauen. Und schön, dass auch hier eine Frau predigt. Wenn die Männer nicht da sind, dann müssen wir es machen. Und das ist oft so. Ich habe das auf den Philippinen erlebt. Da gibt es ganz viele Frauen in den Gemeinden. Die Frauen sind so aktiv und die Männer stehen dahinter. Und wenn es doch klappt, ist doch gut. So erreichen sie aber die Leute. Ja, und so musste ich auch lernen, meine kleinen Gaben hinzugeben. Ich hatte noch eine kleine Gabe, ich konnte kochen. Und dann habe ich mit Frauen mal einen Kochkurs gemacht und habe ihnen einen Backkurs. Ich glaube, es war eher Backen. Und dann habe ich ihnen gezeigt, wie man toll dekorieren kann. Blumen aus dem Dschungel. Wir sind gegangen, wir haben alles zusammengesammelt, was es gibt, und Bambus, den haben wir in Stücken geschnitten, da gab es Blumenvasen draus. Die Frauen, die haben so Augen bekommen. Was kann man alles daraus machen? Da müssen wir nicht teuer kaufen. Das können wir ja hier teilweise auch. Da nimmt man Holz und Steine und. Und die waren so begeistert. Und dann haben sie gelernt, diese kleinen Berliner zu backen. Und dann haben sie zu Hause gebacken, denn da braucht man keinen Ofen zu. Da muss man solche Sachen, man muss sich ja reinversetzen. Wir können denen nicht das beibringen, was wir hier haben. Die haben die Geräte gar nicht. Aber einen Hefeteig, den kann man mit der Hand machen, braucht man keinen Rührfix. Und dann haben sie so kleine Krabbelchen, sagen wir, oder Berliner, keine Füllung drin, bisschen in Zucker gewälzt. Und dann haben Frauen das vor Schulen verkauft, haben immer so 3 Stück rein, haben sich ihr Geld verdient. Ich hatte noch eine andere Gabe. Ich habe das zwar nie so perfekt gelernt, aber ich konnte nähen. Und da habe ich angefangen, Nähkurse zu machen. Und habe ganz einfach angefangen. Haben sie erstmal eine Tischdecke und immer so ein Zäckchen drumherum genäht. Gerade nähte. Dann haben wir weitergearbeitet daran. Haben wir Kinderkleidchen genäht, schlicht und einfach. Haben eine Wäscheleine gespannt von dem Baum zu dem. Dem Baum, wenn die Leute vorbeikamen, dann sahen sie und konnten kaufen. Und so haben viele Frauen nähen gelernt. Als ich letztens in Indien war, kam eine Frau auf mich zu und sagt, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Durch dich bin ich zum Glauben gekommen. Ich sage, wie kann das sein, wenn ich dich gar nicht kenne? Ja, durchs Nähen. Wir haben da genäht und du bist gekommen, du hast die Stoffe gebracht, du hast mit uns gebetet morgens, wir haben beten gelernt dort, waren natürlich auch noch 2 Frauen, die das in der Hand hatten. Ich habe denen das erst beigebracht, dann haben die das den anderen weiter erklärt und so haben viele, viele Frauen in verschiedenen Dörfern überall genäht. Und da sagt sie, und dadurch bin ich zum Glauben gekommen. Und dann hatte ich noch einen ungläubigen Mann und wir haben so gebetet. Aber jetzt ist er auch zum Glauben gekommen. Jetzt gehen wir beide in die Gemeinde. Ja, und dann ganz am Anfang, das war mein erstes wunderbares Erlebnis und damit höre ich dann auch auf. Weil meine Botschaft ist einfach, gebt die kleinen Gaben Jesus und sagt, ich habe das und das, auch wenn es ein nur das ist, aber gebt sie ihm und Gott segnet das und dann werdet ihr sehen, wie sich das vermehrt. So will das Gott, dass sich alles vermehrt, dass wir was draus machen. Und das begeistert mich irgendwie immer an dieser Geschichte hier, die wir da lesen, dass Jesus, wenn er das gesegnet hat und wenn wir bereit sind, auch unsere vielleicht noch stinkigen Fische rauszuholen und sagen, okay, das ist alles, was ich habe, aber du kannst es ja gerne haben, dass er es vermehrt und dass es gut ist und dass wir dadurch ein Segen für andere werden können. Noch zu dieser einen Geschichte, ganz zum Schluss, dann überziehe ich auch. Habt ihr eine Uhr hier? Wie lange geht's denn? Ist jetzt so, ne? Okay. Ich meine, es sind ja auch viele Jahre gewesen, ne? Ich bin ja kein Computer, der das als komprimieren kann. Also ich muss schon ein bisschen ausholen. Es gab in dem Haus, wo ich wohnte, Nachtwächter. Und dieser Nachtwächter, der muss ja die ganze Nacht da sitzen. Und ich dachte, was kann ich für den machen? Ich konnte kaum ein Wort Nepali, auch kein Hindi. Aber ich habe ihm einen Tee gebracht. Jede Nacht einen Tee, einen Kaffee, dann hatte ich mal Kuchen, dann hatte ich dies und das. Und er war so dankbar. Und dann hat er mich mal angesprochen und erzählt mir was von seiner Frau. Also die Sache war, dass die Frau keine Kinder bekam. Die hat immer Babys verloren. Und die wollten ein Kind haben. Und dann hat er gesagt, ja, er wollte das einfach loswerden. Ich weiß auch nicht, warum er mir das erzählt hat. Ne? Es gibt ja Ärzte und gibt Zauberer, wo die alle hingehen, diese Hindus. Und dann habe ich gesagt, ich lade deine Frau ein zu mir. Und dann ist sie gekommen. Und dann ist sie wiedergekommen und wieder. Ich habe ihr nur gesagt, wir konnten nicht viel reden, ich bete, Kreuz. Die wusste, was ich meinte. Und dann habe ich immer für sie gebetet. Und dann habe ich gesagt, da hat sie ihre Arbeit hatte sie verloren, weil die ihr erzählt haben, ja, wenn du als Kindergärtnerin arbeitest dort, die Geister, die wollen das nicht. Deswegen verlierst du die Kinder. Also es ist so ein wirres Zeug, was diese Hindus alle glauben. Das glaubt ihr eben nicht. Und dann hat sie die Arbeit verloren. Und dann habe ich gesagt, kannst du nähen? Nee, aber das würde ich lernen. Ich sage, gut, ich kaufe eine Nähmaschine, die habe ich bei mir in die Wohnung gesetzt. Und dann kam sie immer und hat genäht und die war voller Freude und gebetet und genäht. Und dann habe ich sie vors Fernsehen gesetzt, habe ich den Jesusfilm mal reingemacht. Und da war sie wie verändert. Kann mein Mann auch mal kommen? Ja, klar, sage ich. Habe ich sie beide eingeladen, Jesusfilm geguckt. Da haben sie sich beide für Jesus entschieden. Und trotzdem, dass sie noch 2 Fehlgeburten hatte, hat sie an Jesus festgehalten. Ich habe gedacht, jetzt wird sie Jesus aufgeben. Nein, sie ist stark geblieben, hat festgehalten. Und wir haben halt gebetet für sie immer wieder. Und sie hat auch Zeugnis gegeben bei Leuten, aber sie hatte wirklich Verfolgung in ihrem Dorf. Und dann habe ich sie mal lange Zeit nicht mehr gesehen. Und als ich dann die Möglichkeit mal wieder hatte, zu ihr zu kommen, ich war in Deutschland gewesen, glaube ich, 3 Monate und so, sage ich zu meiner Mitarbeiterin, sollen wir mal die Arta besuchen? Ich muss sie unbedingt mal sehen. Und wir kommen dahin, sie lebt in so einem einfachen Häuschen da. Ne? Ach, als sie uns sah, da weint sie und weint. Und ich dachte, na, nicht schon wieder. Ne? Und sie zog mich gleich rein in ihr Häuschen und zeigte auf ein Baby, halbes Jahr alt, das ist mein John, ich habe einen Sohn geboren. Und sie war so dankbar und wir waren so dankbar, dass Gott unsere Gebete erhört hat. 2 Jahre später hat sie auch noch eine Tochter bekommen. Dann war da schon eine Zeit, dann kam ich manchmal nach Deutschland, ich war lange nicht dort, kam wieder zurück nach Indien. Und dann stand sie mal wieder da mit ihrem Mann zusammen. Ach, sie war immer strahlend. Die Kinder waren schon groß geworden. Und heute sind die im Lobpreisteam dort in der Gemeinde. Auf jeden Fall kam sie und setzte sich bei mir hin. Und ich habe sie zum Kaffee da eingeladen. Und dann holt sie aus der Handtasche Fotos, legt sie mir alle hin und sagt, schau mal, mein Mann war in Südindien an der Bibelschule. Und jetzt ist er Pastor. Und wir haben eine Gemeinde in unserem Dorf begonnen. Kamen vielleicht 20 Leute, waren noch nicht so viel. Aber jeden Sonntag Gottesdienst. Und sie hat mich da auch danach hin eingeladen. Und da waren dann ihre Kinder, die machten den Lobpreis und er predigte. Und sie ist so die, die alles so in der Hand hat. Sie ist so eine Schnelle. Und ich konnte Gott nur immer danken. Eine Tasse Tee, ihr Lieben, merkt euch das, die ich diesem Mann immer gebracht hat, die hat so Kreise geschlagen, dass er heute Pastor ist und dass sie heute Gemeinde haben. Und da habe ich gemerkt, die kleinen Gaben, die wir haben, da sagen wir vielleicht auch, nein, was ist eine Tasse Tee, ne? Ich hatte keine anderen Möglichkeiten. Die Tasse Tee, um ihm zu zeigen, ich mag dich oder ich helfe dir gern und ne, um Gutes zu tun, das hat gereicht. Und Gott hat draufgesetzt und Gott hat gewirkt. Und da könnte man so viel erzählen. Jetzt ist die Zeit zu Ende. Aber ich möchte euch bitten, es wirklich in euer Herz aufzunehmen, mit nach Hause zu nehmen. Nachzudenken, wo habe ich denn Gaben, die ich Gott geben kann? Ich saß mal im Rollstuhl für 3 Monate bei mir zu Hause und ich habe gedacht, wenn ich im Rollstuhl sitzen müsste mein Leben lang, auch da wüsste ich, wie ich Gott dienen kann oder wie ich mit Menschen kommunizieren kann. Wir haben Möglichkeiten über Möglichkeiten. Leute, wir dürfen sie nicht verpassen. Die Menschen brauchen uns jetzt. Sie laufen nicht Jesus nach, sie laufen vielleicht auch uns nicht nach, aber sie sollen merken an unserem Verhalten, dass Jesus in uns lebt. Wir sollen das Licht sein, wir sollen das Salz der Erde sein. Und das wünsche ich mir. Und nur so kann etwas passieren. Nur so verändern wir die Welt. Ja? Jeder von uns, ob jung, ob alt, Gott gibt uns Möglichkeiten und wir müssen drüber nachdenken. Ja, noch eine Sache, ich habe einen Basar mitgebracht. Da unterstütze ich in Indien Evangelisten. Den einen, den ich schon seit 2 Jahren damit unterstützt habe, der hat in 2 Jahren 3 Gemeinden gegründet. 29 Leute sind vor 1 Monat getauft worden. Es lohnt sich zu investieren. Aber diese Männer, wenn die von Dorf zu Dorf durch den Urwald gehen, vor den Elefanten und Tigern auch mal weglaufen müssen, die brauchen auch Geld, denn die können ja da nicht arbeiten gehen. Also, wir unterstützen sie, einer mit 100 Euro. Und das ist eine wirklich gute Sache. Ich biete das einfach an. Und ein paar Bücher liegen auch noch da. Und damit möchte ich dann schließen. Dann hat mir noch ein, da gibt es hier so einen ganz großen Event irgendwo in eurer Nähe. Mir hat da einer was geschickt, und zwar der Neffe vom Waldemar, der ist da auch als Sprecher. Das nennt sich Echt. Ich sollte mal drauf hinweisen. Nicht, weil er Sprecher dort ist, obwohl er ist ein guter Sprecher. Aber er sagt, kannst ruhig mal Reklame machen in der Gemeinde. Ich sage, was soll ich noch alle? Mein Basar, Bücher für Waldemar, für ihn auch noch. Naja, ich habe es geschafft. Also wenn ihr das wisst, dann wisst ihr, um was es geht. Ja, lasst uns einfach noch mal zum Abschluss beten.